Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem NBA-Podcast The Fast Break Club. Jetzt haben wir es gerade noch gesagt und jetzt habe ich schon wieder vergessen. 13? Ja, ne?
14.
14, shit. Zur 14. Folge von unserem kleinen Podcast und mit mir hier ist wie immer der Chris.
Hallihallo.
Und heute werden wir, nachdem es ja jetzt wieder eine etwas längere Pause nochmal gab, über einiges reden, was sich so in den letzten Tagen vor allem in der NBA getan hat. Also wir werden gleich noch über ein paar Trades reden, die jetzt schon so gut wie beschlossen sind und uns dann nochmal ein bisschen mit den Houston Rockets und der sehr besonderen Situation da beschäftigen. Genau, als erstes wollten wir aber mal kurz nochmal die Daten durchgehen, weil die NBA-Saison wurde jetzt durchterminiert, die kommende Saison.
So ist es, genau. Die abgelaufene Saison ging ja im Oktober zu Ende und jetzt hatten die Spieler, die in Frage standen, zwar knapp 2 Monate Pause, bis es dann wieder neu losgeht. Und also die Schedules stehen jetzt endgültig fest. Die waren bis vor kurzem noch nicht ganz safe, aber jetzt ist es eben so klar, dass man Folgendes sagt, dass es schon länger klar ist, dass morgen Nacht am 18. November für uns, wir nehmen am 17. November auf, wir wissen noch nicht genau, wann die Folge dann wirklich online geht, deswegen sage ich das mal lieber dazu. In der Nacht in Deutschland hier, vom 18. auf den 19., also Mittwoch auf Donnerstag, findet der NBA Draft 2020 statt. Diesmal in digitaler Form. Also es wird keine Zeremonien geben, keine Bühnen, keine Caps, die man den Leuten aufsetzt. Es wird alles digital stattfinden, aber ändert an der Sache natürlich nichts.
Wir sollten
dann zwei Tage später. Oh ja, sorry.
Wir sollten auf jeden Fall versuchen. Ich versuche mal, die Folge heute vielleicht noch online zu kriegen, weil das Risiko bei den ganzen Draft- und Gerüchte-Themen ist natürlich, dass das einfach schon alles entweder dann passiert ist oder schon wieder dementiert wurde, sodass es, glaube ich, gut ist, diese Folge vielleicht möglichst zeitlich nah an der Aufnahme zu veröffentlichen.
Das ist wohl wahr, das ist kein schlechter Gedanke. Gut, machen wir weiter, denn die Free Agency, die ja traditionell immer nach der Draft startet, beginnt dieses Mal schon am Freitag, dem 20. November, offiziell zumindest. Es gibt jetzt ja schon, wie schon erwähnt, einige Trade-Gerüchte, die mehr als nur Gerüchte sind, sondern schon mehr oder weniger bestätigt sind. Ab dem 22., also ab Sonntag, dürfen dann auch tatsächlich Verträge unterschrieben werden. Und dann gehen wir über in die Saison an sich. Da ist nämlich jetzt auch klar, dass am 22. Dezember, also 3 Tage vor den Christmas Games in den USA, der offizielle Saisonstart sein wird. Man hat sich dafür entschieden, das im Dezember zu machen und nicht in den Januar zu schieben, weil es einen erheblichen finanziellen Verlust für die NBA bedeutet hätte, wenn man das in den Januar trägt. Erstmal, weil die Christmas Games natürlich mit Abstand die besten Einschaltquoten im ganzen Jahr bringen, abgesehen von den NBA Finals, einfach weil alle Leute frei haben und mit der Familie chillen und man dann eben, ja, gerne mal ein Spiel dabei anmacht.
Und ich glaube auch nur, so die NBA läuft, ne? Also an den Tagen. Also kein Football oder Baseball oder so.
Ja, das kann gut sein. Was man auf jeden Fall auch vermeiden wollte, war, ich meine, das Ende der Football-Saison deutet sich so langsam an, Ende Januar. Ich meine, oder Mitte Januar, irgendwie sowas. Bin da jetzt bei Football nicht so ganz drin, muss ich sagen, aber man wollte auf jeden Fall die Collision mit den entscheidenden Spielen in der NFL vermeiden. Und da passt es, wenn man schon eben früher startet. Und es stand halt eine Summe von ungefähr 1 Milliarde Dollar im Raum, die da an Revenue verloren gehen würde. Und das dann natürlich eine erhebliche Summe, die sich natürlich auch auf die Gehaltsobergrenze der Spieler auswirken kann und im Endeffekt auch auf die Gehälter, die Spieler in den nächsten Jahren verdienen werden können. Und deswegen hat man sich zwischen der NBA und der NBPA relativ schnell geeinigt. Als nächstes wird es noch das All-Star-Weekend ist mehr oder weniger terminiert irgendwo zwischen dem 5. und 10. März. Allerdings ist es sehr sicher oder ziemlich sicher, dass das All-Star-Game an sich gar nicht gespielt wird. Einfach um den Schedule zu schaffen, denn die Saison soll ja immerhin trotzdem 72 Spiele umfassen. Und das, obwohl eben die Saison so viel später startet. Die Regular Season soll dann am 16. Mai zu Ende sein. Dann wird es einen Tag später, wird dann dieses Play-In-Turnier starten, was wir jetzt in der Bubble schon gesehen hatten, wo eben die Plätze 8 bis 10 sind es, glaube ich. 7 bis 10. Die Plätze 7 bis 10 in jeder Conference nochmal gegeneinander spielen, wo eben der 10-Platzierte noch die Chance hat, auf den 8. Platz zu rutschen. Was ja sehr gut angenommen wurde in der Bubble. Es war nicht ganz klar, ob man das als dauerhaftes Feature wieder zurückbringen würde. Und es scheint so zu sein, als hätte man sich darauf geeinigt. Ja, und dann werden am 22. Mai die Playoffs beginnen. Und die NBA Finals werden am 8. Juli beginnen, sodass man es noch gerade so schafft, die Finals abzuhandeln, bevor dann die Olympischen Sommerspiele anfangen, die ja auf 2021 verschoben wurden, die ja eigentlich letzten Sommer hätten stattfinden sollen. Soweit der Schedule. Da gibt es jetzt auch relativ wenig zu sagen.
Ja, ist halt einfach. Ist
einfach nur ein paar.
Genau. Dass wir das auch hier.
Hard Facts für euch, ja.
Auch hier im Podcast mal besprochen haben. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon mitbekommen, aber das, genau. Alle Bescheid wissen, dass es auch eine verkürzte Saison sein wird. Was ja auch, glaube ich, das war, was ich zumindest hier auch immer vorgeschlagen habe, dass man eben die andere Saison zu Ende spielt, wie es ja auch dann passiert ist, und dann eben später startet, aber trotzdem gleich, also so endet, wie es sonst auch immer war, damit man eben wieder in den normalen Rhythmus reinkommen kann danach. Und da haben die wohl den Podcast gehört und sich danach gerichtet.
Sehr gut. Okay, das waren jetzt schon so die erste paar Hard Facts für euch, die wir rausgeholt hatten. Und jetzt wollten wir schon nicht in Spekulationen übergehen, aber in den anderen Teil des Podcasts, in dem wir dann über Trades reden werden, die mehr oder weniger, also es sind sehr vertrauenswürdige Quellen wie Shams Charania oder eben Adrian Wojnarowski. Wenn die was twittern oder so, dann ist es normalerweise bestätigt.
Ja. Und wenn
auch, und zwar werden wir über ein paar Trades reden.
Ja, und wenn auch die Spieler wenn die Spieler sowas dann auch gar nicht dementieren oder es eben gar nicht dementiert wird, dann kann man auch oft davon ausgehen, dass es stimmt. Und genau, wir wollten jetzt ein paar Trades besprechen und ich weiß nicht, mit welchem wir starten. Vielleicht
mit relativ egal,
Dennis eigentlich. Schröder vielleicht, weil das war, glaube ich, auch der erste Trade, der so wirklich auf die Bildfläche gekommen ist.
Können wir gerne machen.
Genau, und zwar wird Dennis Schröder zu den LA Lakers gehen, also zu den amtierenden LA Champions für einen Pick. Ja, auch für einen Pick, ne?
Genau, für den diesjährigen Pick. Ist natürlich kein allzu hoher, weil die Lakers ja doch sehr erfolgreich abgeschnitten hatten im letzten Jahr.
Ja,
genau. Und dazu Danny Green, der erst letztes Jahr zu den Lakers gekommen ist in der Free Agency, der jetzt aber doch ein bisschen enttäuscht hatte in den Playoffs, wenn man das so den allgemeinen Tenor so ein bisschen deutet. Und ich glaube, die Lakers sind relativ froh, ihn loszuwerden, weil er vor allem auch nicht so wenig Gehalt verschlingt. Und man hat eben jetzt mit Schröder einen Spieler, der letztes Jahr eben Kandidat für den Sixth Man of the Year war.
Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie, und es wird ja auch weitläufig so besprochen, wie einfach ein sehr guter Trade für die Lakers, weil, ja, wie gesagt, Green nicht so überzeugen konnte, wie er hofft. Und ich glaube, selbst wenn er so sein normales Pensum gespielt hätte, wäre in Dennis Schröder nach der Saison trotzdem das wertvollere Asset, allein weil er eben ein bisschen mehr bringt als nur Shooting und das Shooting aber auch verbessert hat im letzten Jahr. Das heißt, er ist ein guter Spot-Up-Shooter geworden und aber eben auch kann eben auch Playmaker sein und ist quasi ein großartiger Sixth Man und sowas hat den Lakers ja noch so ein bisschen gefehlt und ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute Verbesserung fürs Team. Und freut mich natürlich auch für Dennis Schröder, dass er jetzt beim Champion spielt und potenziell, also oder sicherlich um die Meisterschaft mitspielen wird.
Das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns Deutsche wahrscheinlich Großteile der deutschen NBA-Community freuen wird, dass wir endlich mal einen deutschen Spieler haben seit Dirk Nowitzki, der tatsächlich eine reale Chance hat, den NBA-Championship zu holen. Ja, ich muss auch sagen, ist ein guter Trade aus Lakers Sicht. Aus Oklahomas Sicht ist es auch okay, würde ich sagen. Man weiß ja, sie neigen dazu, sich jetzt immer wieder mehr Picks zu angeln. Hab ja eben schon im Vorgespräch gesagt, eben noch gelesen, dass die Oklahoma City Thunder jetzt in den nächsten 6 Jahren 16 First-Round-Picks halten, die sie zu Spielern machen können. oder eben weiter vertraden können, je nachdem. Über die vergangenen Trades eben in der letzten Offseason, vor allem halt Russell Westbrook und Paul George. Und das ist halt jetzt so das große Ding in Oklahoma, dass man eben Spieler für Picks vertradet und Chris Paul. Dennis Schröder ist eben jetzt auch, hat seinen Wert auf jeden Fall nochmal erhöht in der letzten Saison. Massiv, würde ich sagen. Er hat seine beste Saison, die beste Saison seiner Karriere gespielt. Ich denke nur so ein bisschen, das hängt jetzt, aber ist auch noch viel zu früh, das zu sagen, aber einerseits würde ich jetzt daraus vermuten, aus dem Move, weil man eben mit Schröder ja doch einen guten Playmaker geholt hat, dass man Rajon Rondo eher verlieren wird in der Free Agency, dass man ihn nicht re-signen wird. Und zum anderen, dass man ihn halt von der Bank bringen wird, würde bedeuten, dass man Avery Bradley doch noch behält. Man muss aber dann trotzdem einen anderen Starter-Spot für Danny Green noch bekommen, denn er war ja schließlich Starter. Wahrscheinlich wird das dann Kentavious Caldwell-Pope sein. Es sei denn, sie haben sowieso vor, Dennis Schröder in die Starting Five zu stellen, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, weil er eben so gut überzeugt hat als Sixth Man.
Ja. Ja, ich denke auch, dass er als Sixth Man eingeplant ist und ja, vielleicht wird da ja auch noch ein Trade kommen oder so, aber denke ich mal. Und sonst hat ja ein KCP auch gute Playoffs gespielt, oder? Ja, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und das wäre ja dann auch vielleicht die Chance, sich da mal in der Regular Season zu etablieren und könnte ja funktionieren. Und sonst kann ich mir vorstellen, dass man da auch noch einen Move macht von Seiten der Lakers, weil es wird auf jeden Fall, glaube ich, schwieriger nächste Saison für die Lakers, den Titel zu holen, als es in dieser Saison war. Also in der letzten Saison.
Ja, es gibt halt mit den Warriors zum Beispiel einen Konkurrenten direkt mal mehr, ne? Der nächstes Jahr auf jeden Fall, letztes Jahr definitiv nicht dabei war.
Ja, und Brooklyn auch, war auch letztes Jahr nicht dabei.
Ja, das stimmt. Im Osten sowieso nochmal was ganz anderes.
Ja. Genau, aber du hast es eben schon mit dem kleinen Versprecher angedeutet, denn die Thunder haben noch jemanden getradet und zu welchem Team?
Na, zu meinem Lieblingsteam natürlich, zu den Phoenix Suns. Ja, und wir reden natürlich von Chris Paul, dem 35 Jahre alten All-Star, der letztes Jahr nochmal All-Star wurde, nachdem er das zuvor erst 2016 zuletzt war. Der hat auch eine sehr gute Saison hinter sich gebracht und er hat die Thunder für fast alle sehr, sehr überraschend in die Playoffs geführt, nachdem er wiederum letztes Jahr von Houston zu OKC getradet wurde, weil er und James Harden anscheinend nicht mehr zurechtkamen. Jetzt ist er eben in Phoenix gelandet und ich muss sagen, ich bin von dem Paket, was die da geschnürt haben, eigentlich sehr überzeugt. Also ich muss sagen, klar, jeder weiß, dass Chris Paul ein sehr, sehr team-unfriendly Deal hat, sag ich mal so. Also er verdient halt mit seinen 35 Jahren nächste Saison erstmal 41 Millionen Dollar, was natürlich ein horrender Vertrag ist. Ist auf jeden Fall auch überbezahlt, aber das ist halt eben die Kategorie von Spieler, die Phoenix sich momentan eben, ja, in der Position, wo Phoenix eben ist, ist das die Kategorie von Spielern, die man eben kriegen kann. Ne? Also ein Giannis Antetokounmpo würde man nicht ertraden können, auf keinen Fall. Man würde auch keinen anderen Top-10-Spieler ertraden können, vermutlich. Deswegen halte ich das trotzdem für den richtigen Schritt. Denn man geht jetzt all in die Playoffs, für die Playoffs. Und man hat eben hergegeben für ihn Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen und eben einen zukünftigen First-Round-Pick, beziehungsweise den von 2021, der auch ganz gut protected ist. Deswegen sehe ich den, klar, die Thunder mal wieder, die einen Pick einsammeln wollten. Ich finde aber, dass das nicht zu viel ist für Paul. Die Frage ist mehr, einerseits ist er verletzungsanfällig, mit seinen 35 Jahren sowieso. Dass er das Niveau von letztem Jahr nochmal bestätigen kann, glaube ich schon. Darauf das Jahr hatte dann eine Player Option für 44 Millionen, das ist also nochmal heavier. Aber wenn er das spielen kann, was er letztes Jahr gespielt hat, dann sind Phoenix für mich eigentlich ein sehr heißer Kandidat für die Playoffs, auch im starken Westen.
Ich finde, man muss dann auch einfach mal sich klar machen, dass halt nicht jedes Team gerade versucht, einen Title-Contender aufzubauen oder die Möglichkeiten dazu hat. Und es wird natürlich schwer, also ich glaube, ein Team mit Chris Paul als erste Option gewinnt keinen Titel, aber Franchises, die einfach irgendwie seit Jahren irgendwie im unteren Tabellendrittel rumdümpeln. Die wollen vielleicht auch einfach mal wieder eine coole Saison spielen, wollen mal wieder spektakuläre Spieler haben, die auch Fans in die Halle ziehen und einfach auch die Marke ein bisschen verbessern und eben auch, ja, eben einfach mal Playoffs spielen. Und dafür war das, glaube ich, auch ein guter Move. Und ich glaube, das ist echt ein ziemlich gutes Team. Also es könnte so ein OKC-Level-Team von, also so wie OKC letztes Jahr, so könnte es, glaube ich, auch für Phoenix dieses Jahr laufen. Und genau, und für OKC, ja, die haben letztes Jahr nochmal einen coolen Run gehabt. Und jetzt haben sie Chris Paul nochmal quasi mit einem Pick zusätzlich weitergetradet, wenn man mal überlegt, dass die denn ja letzte Saison für Russell Westbrook getradet haben, auch einen Pick noch oben drauf bekommen haben und jetzt Chris Paul so eine Saison gespielt hat, dass er für die Spieler plus noch einen Pick nochmal weitergetradet wurde, ist das auf jeden Fall wieder ein Move, der aus Houston-Sicht natürlich ein bisschen wehtut, weil man jetzt das Gefühl hat, Westbrook, da würde jetzt niemand so viel drauf zahlen. Aber ja. Chris Paul aus letztem Jahr, da hat man sogar noch einen Pick draufgelegt, um Westbrook zu kriegen. Und ja, genau, aber aus OKC-Sicht, glaube ich, alles gut gemacht und aus Phoenix-Sicht auch, weil man wahrscheinlich jetzt einfach mal wieder eine unterhaltsame Saison spielen wird nächstes Jahr.
Ja, ich denke mal, der Move wäre sicherlich nicht passiert, wenn man nicht diese Bubble-Performance hingelegt hätte mit den 8 Siegen aus 8 Spielen. Das hat schon nochmal so den Push gegeben zu sagen, okay, wir sind kurz davor, in die Playoffs zu kommen und wir sind schon gut genug und unser Kern ist immer noch sehr, sehr jung. Man, Booker, Ayton, Bridges, Johnson, die können sich alle noch oder die werden sich alle noch weiterentwickeln. Weil, gut, wird man schauen, wie sehr, aber das ist immer noch ein sehr junges Team mit einem jetzt sehr alten Anführer, der, glaube ich, einfach perfekt reinpasst. Und man hat außerdem ja, wie gesagt, nicht zu viel abgegeben. Also klar, Ricky Rubio ist ein solider Starting Point Guard, aber Chris Paul ist eben besser. Kelly Oubre tut schon ein bisschen weh. Er war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Scorer und hat auch sehr gut in das Team gepasst. Allerdings muss ich dazu sagen, dass er in den 8 Siegen in der Bubble ja gar nicht dabei war. Da war er verletzt. Und da hat eben auch Mikal Bridges auf der 3 und Cameron Johnson auf der 4 gestartet. Und trotzdem, in Anführungsstrichen trotzdem, hat man eben diese 8 Siege geholt aus 8 Spielen. Also man war nicht unbedingt auf ihn angewiesen, wenn man das so sagen will. Außerdem war es unwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr seinen Vertrag bei Phoenix dann zu den Konditionen nochmal neu unterschreiben wird, weil er ja doch relativ wenig verdient für das Talent, was er ist. Und er ist auch erst 24 Jahre alt. Ty Jerome, es war der letztjährige, ich glaube, 18. Pick, der aber doch ziemlich enttäuscht hat, muss ich sagen. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Da hat man hat ja eine Reihe an Backup-Point-Guards in Phoenix, die man alle mal ausprobiert hat. Und ich finde, Ty Jerome war mit Abstand der, ja, schlechteste von denen. Deswegen kein Problem, den abzugeben aus meiner Sicht. Und von diesem Jalen Lecque, den habe ich zwar schon mal gehört, den Namen. Ich weiß zwar nicht, immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Aber ja, gut, der ist noch sehr, sehr jung und sehr, sehr roh. Und ob er überhaupt das Talent hat für die NBA, steht noch in den Sternen. Deswegen kann ich aus Phoenix-Sicht nur sagen, das einzige Risiko ist eben der hoch dotierte Vertrag. Und wenn Chris Paul sich verletzen sollte, hat man eben keinen Starting-Level-Point-Guard mehr im Team. Und dann wird es natürlich mit den Playoffs nichts mehr, das ist klar.
Ja.
Aber man musste quasi ein gewisses Risiko eingehen, weil man ja auch vor allem Devin Booker halten will. Und man will vermeiden, dass er nach einem Trade verlangt, wie das so der ein oder andere Superstar in den letzten Jahren gemacht hat.
Ja.
Und wie Anthony Davis zuletzt, eben letztes Jahr. Und genau in die Situation wollte man sich nicht bringen. Deswegen hat man diesen Gamble jetzt in Kauf genommen. Ich sag mal so, es ist nicht der schlechteste.
Ist ja wirklich auch ein interessantes so Merkmal der NBA oder so, dass man eben so sehr versuchen muss oder so sehr dafür sorgen muss, dass die Superstars glücklich sind. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein Grund für den nächsten Trade, den wir vielleicht jetzt besprechen können. Mhm. Und zwar ist es der Trade von Jrue Holiday zu den Milwaukee Bucks, weil da hat Giannis ja auch klar gemacht, dass er ein besseres Team um sich rum haben will in der nächsten Saison und das ist jetzt der erste Move. Und ich weiß nicht, hast du gerade die ganzen Details zufällig?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass er für, da muss ich jetzt nochmal gerade schauen.
Also es kam auf jeden Fall einige Picks zurück.
Ah ja, hier habe ich's. Okay, ich habe es schon gefunden. Also, die Bucks schicken Ford, Ersan Ilyasova, Donte DiVincenzo und DJ Wilson. Ah, Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich da was durcheinander gebracht. Das ist nämlich der Pick, der Trade mit den Sacramento Kings um Bogdan Bogdanovic. Den wollte ich jetzt natürlich noch nicht vorweggreifen. So.
Ja, genau, kann man schon immer kurz sagen, auf jeden Fall kommen einige Picks zurück, wo einige First Rounder, weswegen auch Rockets Twitter, also Houston Rockets Twitter-Leute direkt alle nochmal gesagt haben, wenn man jetzt für Jrue Holiday schon, ich glaube, drei First Rounder kriegt, dann sollen die Teams, die James Harden haben wollen, mal schön richtig viele Picks drauflegen.
Das ist
Und
richtig, ja.
ja, genau deswegen. Hast du es?
Ja, Moment. Kleinen Moment.
Ja,
Oh, jetzt
alles
habe ich es,
gut.
glaube ich.
Ja, okay.
Ja, okay, alles klar. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Also, es sind tatsächlich drei First-Round-Picks und dazu noch die Swap-Rights für zwei weitere Picks. Also sollte der Pick von den Pelicans eben niedriger sein als der von den Bucks, können die Pelicans diesen eben einfach 1 zu 1 tauschen. Dann das eben 2 Jahre hintereinander. Und außerdem, um halt die Gehälter zu matchen, sind gegangen Eric Bledsoe und George Hill. Also zwei Point Guards für einen Point Guard, wenn man so will. Oder beziehungsweise zwei Guards für einen Guard. Ja, ist natürlich schon, ich muss sagen, kommen wir schon zur Bewertung? Ja, oder?
Ja.
Also ist auf jeden Fall teuer, sagen wir mal so. Und ich denke mal, er ist natürlich deshalb so teuer, weil jeder weiß, in welcher Notlage die Bucks gerade sind. Sie müssen halt auf krampfhaft das Team in dieser Offseason massiv verbessern, um halt Giannis vom Verbleib zu überzeugen, womit natürlich die kurz- bis mittelfristige Zukunft dieser Franchise abhängt, ob Giannis
Denn
da resignen wird oder nicht.
der nächstes Jahr Free Agent halt wird auch. Deswegen, sie wollen ihn, glaube ich,
Genau.
jetzt auch, also sie wollen, dass er jetzt auch schon unterschreibt für einen neuen Vertrag und dafür sorgen mit diesen Verpflichtungen. Und klar, das nutzen die anderen Teams dann natürlich aus, wenn es solche Infos gibt. Und ich glaube auch, dass es ziemlich teuer war, aber wie du schon sagst, also Jrue Holiday ist eine Top-Unterstützung oder eine Top- Ja, eine Top-Verbesserung fürs Team, aber ja, ich glaube, diesen Trade hätte es nicht gegeben, wenn man gerade nicht den Trade machen müsste.
Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, also klar, also meine Meinung über Jrue Holiday habe ich auch, glaube ich, schon mal kundgetan in einer unserer vergangenen Folgen. Also ich bin ein großer Fan von seiner Spielweise und von seinem sehr starken Defense natürlich. Was man aber dazu sagen muss, er ist nicht der Primary Ballhändler im Sinne von, dass er dir 7, 8 Assists pro Spiel gibt. Das macht er einfach nicht. Er ist ein Combo Guard, wenn man so will, der sehr gut verteidigen kann und so das Komplettpaket mitbringt. Aber er ist kein erstklassiger Facilitator. Und ich weiß nicht, ob man das gar nicht unbedingt gebraucht hat in Milwaukee, weil man ja schließlich mit Giannis einen sehr guten, also verhältnismäßig guten Ballhändler für seine Größe hat, der das Spiel ja auch einleiten soll. Aber man hat eben keinen klassischen Point Guard in dem Sinne geholt, wie es jetzt ein Chris Paul zum Beispiel ist. Ne? Chris Paul war ja auch, gab es mal das Trade-Gerücht, dass er zu Milwaukee geht. Vielleicht wollten sie es sogar, aber das Paket der Suns war besser, weiß ich nicht. Aber damit hat man auf jeden Fall, ich werde mal so, Jrue Holiday 1 zu 1 gegen Eric Bledsoe in der Starting 5 eingetauscht. Ist auf jeden Fall ein riesiges Upgrade aus meiner Sicht. Sowohl offensiv als auch defensiv und auch vom Shooting her sowieso. Aber man hat eben 3 Picks dafür bezahlt, was man natürlich in Kauf nimmt in solchen Zeiten, wo man, erstmal wird man ja das nächste Jahr sowieso noch sehr gut sein. Dann hängt alles davon ab, was Giannis macht. Aber gut, wenn er geht, dann steht die Franchise sowieso vor einem gigantischen Umbruch.
Vor allem, wenn er eben als Free Agent nächstes Jahr geht, ohne Gegenwert, dann ist es halt, das ist halt jetzt einfach der Moment, wo es wirklich darum geht, ob man in den nächsten Jahren eine relevante Franchise ist oder nicht. Und genau, ich glaube, dass es jetzt auch wirklich darum geht, Giannis wirklich ein Team zu geben, und man hofft, dass man ihn vielleicht ja, für immer halten kann, weil das wurde ja auch schon mal öfter gesagt, dass er auch vielleicht für immer gerne bei Milwaukee bleiben würde. Und wenn man das natürlich schaffen kann, dann sollte man alles dafür tun. Und deswegen finde ich den Move auch verständlich, aber auch ja, von beiden Seiten halt auf jeden Fall
Auf jeden
gut.
Fall. Ich meine, die Pelicans sind ja schließlich auch mehr oder weniger im Rebuild, so ähnlich wie es die Thunder im Grunde sind. man hat natürlich jetzt schon sehr, sehr vielversprechende, sehr junge Spieler in seinen Reihen und da passt halt ein Jrue Holiday mit seinen knapp 30 Jahren nicht so richtig in die Altersstruktur. Außerdem muss ich kurz noch einen kleinen Disclaimer raushauen. Ich habe gerade ja noch gesagt, Jrue Holiday ist kein Spieler, der die 7, 8 Assists pro Spiel gibt. Also er hat letztes Jahr 6,7 Assists geaveraged. Also habe ich mal wieder Quatsch erzählt. Mehr oder weniger.
Okay, ja.
Also auf jeden Fall, dann das spricht noch umso mehr für ihn. Also er ist ein sehr starker Defender, ein guter Facilitator, ein sehr guter Scorer. 19,1 Punkte hat er auch aufgelegt. Und er passt in jedes Team. Also nenn mir ein Team, wo Jrue Holiday nicht seine Werte auflegen wird und nicht seinen Wert bringen wird.
Ja, es gab
es einfach
ja auch,
nicht, weil er dieses unique Skillset einfach hat.
Ja, es gab auch Gerüchte, dass Houston versucht, ihn zu kriegen, aber ja, hat wohl nicht geklappt.
Und für ihn freut es mich tatsächlich auch, weil ich ihn einfach generell als Spieler schon länger mag und ich freue mich, dass er mal bei einem Contender spielen kann. Wollen wir noch ganz kurz den Bogdanovic-Trade kurz reinschmeißen? Da müssen wir auch nicht lange was zu sagen, aber den Trade, den ich jetzt eben schon vorweggenommen habe.
Ja,
dann hat nämlich Bogdanovic per Sign-and-Trade von den Sacramento Kings geholt. Bogdanovic war ja selber Restricted Free Agent. Den haben die Kings sozusagen gesigned und direkt eingetauscht. In dem Fall eben für Ersan Ilyasova, Donte DiVincenzo und DJ Wilson. Es könnte sein, dass da auch noch Picks dabei sind. Wie viele weiß man nicht genau. Das ist eben, wie gesagt, das ist ja noch nicht alles zu 100% bestätigt, weil die Free Agency ja offiziell erst Freitag startet. Aber was man eben sagen kann, ist, dass mit Bogdanovic man einen sehr, sehr guten Dreier-Schützen reingeholt hat, der auch 15 Punkte geaveraged hat, 3,4 Rebounds, 3,4 Assists. Aber dieses Shooting ist halt etwas, was Milwaukee schon auf jeden Fall ein bisschen abgegangen ist in der letzten Saison und was die sehr gut gebrauchen können. Und man hat auch, wie gesagt, Picks mögen vielleicht mehr wehtun als die drei Spieler, die man jetzt abgegeben hat, weil Ilyasova, DiVincenzo und DJ Wilson waren jetzt auch nicht die Rollenspieler, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Die spielen mal gut, aber dann wieder auch nicht. Und ich glaube, dass das Team jetzt deutlich stärker ist als in der vergangenen Saison. Man wird noch absehen, wie es weitergeht, aber diese zwei Trades insgesamt als Komplettpaket, muss ich sagen, gefallen mir aus Milwaukee-Sicht sehr, sehr, sehr gut.
Ja, ich denke auch, dass die jetzt einfach auch angreifen werden. Vor allem eben auch mit Brooklyn, die jetzt auch wieder stark sind, wird es auch nochmal, also sie sind ja letztes Jahr auch schon ziemlich kläglich gescheitert, aber jetzt wird es noch schwerer im Osten. Und da muss man, glaube ich, fast noch vielleicht noch ein, zwei Trades drauflegen oder so, weil, ist dann auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir doch zu dem, wovor du dich die ganze Zeit drücken willst, nämlich die Houston Rockets. Ein Trade ist tatsächlich schon passiert. Möchtest du mal sagen, was da passiert ist?
Ja, ich kann ja vielleicht mal kurz so ein bisschen aufrollen, dass die Houston Rockets es kam ja ein neuer GM, weil Maury hat ja gekündigt oder aufgehört mit der Ansage, er will mehr Zeit mit der Familie verbringen, nur um kurz zwei Wochen später dann bei Philadelphia anzufangen. und Mike D'Antoni der Vertrag wurde auch nicht verlängert. Der ist jetzt Assistant Coach in Brooklyn. Und Stephen Silas, der bisherige Assistant Coach von den Mavericks, wurde verpflichtet als Head Coach. Da dachte man eigentlich, okay, man wird es jetzt nochmal versuchen, vielleicht nochmal ein Center zurückholen. Silas hatte schon ein paar Ansagen gemacht, dass er die Offensive zwar gut findet und beibehalten will, aber eben kleinere Veränderungen reinbringen, dass man eben nicht ganz so vorhersehbar ist und deswegen wahrscheinlich einen Big zurückholen, um eben sowohl Small Ball als auch das spielen zu können. Und genau, da kamen eben die ersten Gerüchte um Westbrook, der wohl nicht mehr in Houston spielen will. Dann kamen erstmal Ansagen, dass Harden wohl bleiben wird. Dann kamen aber relativ schnell auch Gerüchte, die sich jetzt zu bestätigen scheinen, dass auch James Harden getradet werden will. Und fangen wir jetzt erstmal vielleicht an mit dem einen Trade, den es jetzt gab, weil man da vielleicht auch ein bisschen drauf schließen kann, was in den nächsten Tagen passiert. Und zwar ist das Robert Covington, den man letzte Saison für Capella und ein paar Picks, glaube ich, geholt hat. Und Robert Covington auf jeden Fall einer der wahrscheinlich besten 3D-Spieler der Liga. Der hat auch unglaubliche Playoffs gespielt und war auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Asset. Man hat ihn jetzt getradet für Trevor Ariza und zwei Picks, beziehungsweise ein Pick und ein Pick-Swap. Ich habe es ja eben noch nachgeguckt.
Ja, das, was Milwaukee eben auch gemacht hat, ne? Die Swap-Rights.
Ah, genau, ja. Ja, genau. Genau. Und der Trade ist, denke ich, erstmal in Ordnung, wenn man, also so, was den Gegenwert angeht. Aber ja, genau, das sieht eben danach aus, als würde man sich ein bisschen darauf vorbereiten, als müsste man in Houston vielleicht bald einen kleinen Rebuild vornehmen. Ich weiß nicht, willst du noch was zum Covington-Trade sagen? Sonst kann ich auch kurz auf die Gerüchte eingehen.
Ja, also ganz kurz, warum das eben als keinen Win-Now-Move anzusehen ist, ist eigentlich klar. Trevor Ariza, der ja vor einigen Jahren selber noch sowieso schon in Houston gespielt hat, den man jetzt sozusagen zurückgeholt hat, ist definitiv nicht das gleiche Level wie Robert Covington. Das heißt, man verschlechtert sich definitiv auf der Small-Forward-Position oder auch Power-Forward. Wahrscheinlich hat Covington in Houston eher Power-Forward gespielt. Und man holt sich eben dafür Picks rein. Das ist eher ein Trade, den man macht, wenn man weiß, dass man eben nicht Contender mehr sein wird, beziehungsweise wenn man einfach versucht, wertvolle Spieler, die einen aber nur gut machen sozusagen, aber man gar nicht mehr die Chancen hat auf den Titel, eher in Picks umzuwandeln, um eben sich vorzubereiten auf die Zukunft. Genau das, was du gesagt hast. Und interessant finde ich noch, dass es die Trailblazers waren, die für Covington getradet haben, die ja auch mehr oder weniger in dieser Range waren, wo auch die Rockets waren, nämlich immer mal wieder unter den Top 6, unter den Top 5, Top 4 im Westen mit Damian Lillard, einen Top-10-Spieler in ihren Reihen. Aber da hat immer auch so ein bisschen was gefehlt zum Titelcontender. Und ich glaube, die Trailblazers rechnen sich mit diesem Trade auf jeden Fall sehr viel aus und sehen das auf jeden Fall als einen gewaltigen Schritt in die richtige Richtung im Sinne von, dass sie endlich ein wahrer Contender sein werden. Und Houston eben genau die entgegengesetzte Richtung.
Wobei man schon sagen muss, Houston war ja schon Contender. Letztes Jahr mit Abstrichen vielleicht, aber davor die Jahre mit Chris Paul waren sie ja schon eindeutiger Contender und auch haben ja auch mal den Westen gewonnen. Das war bei den Trailblazers ja anders. Und ich, also klar, man hat das Gefühl, die Blazers wollen sich verbessern, wobei ich sie jetzt aber nicht als Title Contender sehen würde, auch trotz Covington Trade.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, genau. Genau, es ist jetzt noch kein ganz gesichert, also es ist jetzt noch kein Move, wo man sagen kann, okay, das ist zu 100% ein Rebuild-Move. Vor allem, weil es auch noch den Punkt gibt, dass Trevor Ariza wohl sehr gut mit James Harden befreundet ist. Und ich glaube, James Harden auf jeden Fall irgendwie sehr viel Wert auch darauf legt, gerne also mit Leuten zu spielen, die er mag. Das hat man ja auch an dem Westbrook-Trade letztes Jahr gesehen, dass er einfach mit seinem Kumpel spielen wollte. Und das könnte, war es noch so eine kleine Möglichkeit, dass man vielleicht Ariza geholt hat, um Harden eben ein bisschen glücklicher zu machen. Was aber auch irgendwie alles ein bisschen absurd wäre, auf jeden Fall. Genau. Ich finde, das ist schon ein sehr interessantes Thema, weil erstens Westbrook will wohl weg aus Houston. Er hat gesagt, dass ihm die Culture irgendwie nicht so gefällt. Und ich glaube aber einfach, also es gibt eben Ansagen, dass er wohl wieder einfach der Star eines Teams sein möchte. Also nicht die Nummer 2 sein will. Und mit dem Fit Harden und Westbrook kriegt Westbrook halt auch weniger Bälle, hat weniger Möglichkeiten. Ich denke, er wollte vielleicht noch mal für den Titel gehen, hat jetzt vielleicht gemerkt, okay, das klappt in Houston wahrscheinlich nicht, dann versuche ich doch vielleicht weiter meinen Triple-Double zu averagen über meine Karriere oder so. Also kann ich mir vorstellen, fände ich auch legitim, wenn man sagt, okay, ich gewinne vielleicht keinen Titel, aber ich würde jetzt gerne, weiß nicht, der neue Star von der Knicks werden und da irgendwie Superstar sein und einfach eine coole Show abliefern. Da gibt's jetzt allerdings, die Hornets waren im Gespräch, ob sie für Westbrook traden. Ich glaube, Michael Jordan hat wohl gesagt, er würde gerne, also der ist ja der Besitzer der Hornets, ne? Oder teilweise.
Genau.
Hat gesagt, er würde gerne für Westbrook traden. Die Knicks waren auch im Gespräch. Das sind halt so Franchises, die so überbezahlte Superstar-Verträge am ehesten vielleicht annehmen, um einfach mal wieder relevant zu werden. Genau, aber da gibt es jetzt wenig Neues. Also das Problem ist auf jeden Fall bei Westbrook, dass man Ja, einfach, dass er einfach extrem viel Geld verdient und dass seine Leistungen aber, also nicht, also sie passen nicht zu einem Contender, würde ich sagen. Er kann nicht die erste Option in einem Title Contender Team sein und auch die Knicks und ja, Charlotte wissen, glaube ich, dass ja, sie nicht so viel für Westbrook hergeben müssen. Ist ein bisschen das Gegenteil von dem, obwohl, ne, ist eigentlich das Gleiche. Ne, es ist. Also wie bei, wie alle wissen, dass die Bucks genau Spieler brauchen und deswegen kann man hohe Forderungen stellen, ist es da so ein bisschen andersrum. Alle wissen, Westbrook will weg, deswegen muss man nicht so viel zur Verfügung stellen.
Ja, ist richtig, genau. Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber du hast es genau richtig gesagt. Aus meiner Sicht ist Russell Westbrook definitiv keine Nummer 1 Option bei einem guten Team. Er ist vielleicht eine Nummer 2 in einem guten Team, aber seine Spielweise ist so ausgelegt, dass er nicht die Nummer 2 als Nummer 2 nicht funktioniert, aus meiner Sicht. Weil er Off-Ball einfach zum Beispiel nicht zu gebrauchen ist, komplett gar nicht. Kein guter Shooter ist und ja gut, müssen wir ja nicht drauf rumreiten, aber wir sind uns einig, dass er kann zum Beispiel sehr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er die Charlotte Hornets so auf den sechsten, siebten Platz im Osten
Ja,
befördern könnte.
voll. Ja.
Ne? Da sehe ich dann wiederum das Problem, dass die Hornets nichts anbieten können, was den Rockets in irgendeiner Form interessant vorkommen könnte. Ich habe es dir auch schon mal letztens geschrieben. Ich glaube, dass die Hornets wenn man sich den Kader der Hornets anguckt, muss man schon irgendwie feststellen, dass da nicht ein Spieler dabei ist, der eine höhere Upside hat, aus meiner Sicht. Mit Abstrichen vielleicht noch PJ Washington, aber den sehe ich auch niemals als in irgendeiner Form All-Star werden in seiner Karriere. Niemals. Man hat einen Terry Rozier, der Backup-Point Guard in Boston war, 19 Millionen pro Jahr gegeben. Der hat dann in seinem riesigen Output hat er fast 20 Punkte aufgelegt pro Spiel letztes Jahr. Aber das ist für mich die Spielweise eines klassischen Teams, was eben im Osten weit unten drin steht. Und eben irgendeinem Spieler musst du ja den Ball in die Hand geben. Aber da ist kein Top-Talent im Kader, was natürlich Houston haben will, weil die ja wiederum in den Rebuild gehen werden oder ins Retooling oder wie man das auch bezeichnen möchte. Das einerseits muss man diesen Trade eben mit Talenten versüßen und andererseits natürlich mit Picks. Picks können sie natürlich liefern, klar, aber dadurch, dass dann eben Westbrook die Hornets vermutlich in die Playoffs bringen wird, sind das auch alles keine Lottery-Picks, die dann nach Houston wandern werden. Zumindest in den nächsten 2, 3 Jahren vielleicht nicht. Und wie gesagt, Spieler im Kader haben die Hornets noch im Momentan gar nicht, die interessant wären. Das Einzige, was sie machen können, ist natürlich sehr easy das Gehalt matchen, weil sie sehr viele schlechte Verträge im Kader haben, die man dadurch loswerden würde. Was aber sogar noch gut für die Hornets wäre. Also man nimmt einen All-Star-Guard mit Westbrook und wird da auf die Weise noch Verträge los. Da müsste man ja, was weiß ich, wie viele Picks drauflegen, damit Houston dem zustimmen würde. Deswegen kann ich das mehr oder weniger ausschließen. Also, es würde mich arg wundern, wenn das passieren würde. Die andere Situation sind ja die Knicks, die hast du ja geschildert. Bei den Knicks kann ich es mir schon vorstellen, dass Westbrook dahin will. Und die Knicks könnten zumindest auch ein bisschen was anbieten, was mehr interessant wäre, vom Spielermaterial her jetzt für Houston. Das Ding bei den Knicks ist halt folgendes. Die haben letztes Jahr in der Offseason, haben sie ja sehr offensiv um Kevin Durant und Kyrie Irving geworben. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Die sind schließlich zu den Nets gegangen. Dafür hatten sie sogar noch Kristaps Porzingis vertradet nach Dallas, um eben den Gehaltsspielraum freizuschaufeln. Letztendlich hat man die beiden Spieler nicht bekommen. Und hat für das Gehalt eben Spieler geholt, die bereit waren, 2 Jahresverträge zu unterschreiben. Warum 2 Jahresverträge? Weil in einem Jahr, wenn die dann wiederum auslaufen, so Spieler wie Giannis Antetokounmpo und Kawhi Leonard auf den Markt kommen, die man dann wieder versuchen kann, in der Free Agency zu sich zu locken. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass die Knicks jetzt diese über 40 Millionen für Westbrook sich reinholen möchten, der ja noch 3 Jahre Vertrag hat. Und damit definitiv den Cap Space zuballern würden für den kommenden Sommer, wenn man eigentlich Giannis und Kawhi unterzeichnen möchte.
Ja, vielleicht kann man ja sogar das mal beobachten, weil falls jetzt Giannis irgendwie verlängert, vielleicht kommt dann ja noch mal ein besseres Angebot für Westbrook.
Könnte ich mir sogar vorstellen, tatsächlich.
Ja, genau sowas. Also es fehlen gerade auf jeden Fall Angebote. Es gab auf jeden Fall viele ja, Twitter-News, dass es gibt irgendwie nicht so, man findet nicht so einen richtigen Markt für Westbrook, was aber auch gar nicht so, also es war auch nicht wirklich zu erwarten, dass jetzt man großartige Angebote kriegt, weil der Vertrag eben so überbezahlt ist und jetzt wissen alle noch, dass er eben getradet werden will und Houston sollte da, finde ich, ganz genau aufpassen, dass man den jetzt nicht einfach so tradet unter Wert, nur weil er weg will. Und
Ja,
ich finde,
das ist so.
Ähnliches gilt auch für Harden, denn ja, Harden hat auch dann ein paar Tage später, oder hat er nicht gesagt, aber es kam raus, dass er wohl auch Houston verlassen will. Ich denke, er hat einfach mit D'Antoni und Morey auch so zwei Bezugspersonen verloren. Beide sind übrigens auch, verstehen sich wohl überhaupt nicht mit dem Owner, mit Tillman Fertitta. Ja, genau, er hat ja jetzt einfach so seine, glaube ich, seine Bezugsperson verloren eben. Die sind eben weg und deswegen, genau, kann ich mir vorstellen, dass er eben auch gehen will. Auch will er vielleicht jetzt doch endlich mal den Titel holen und sieht da die Chance, im nächsten Jahr, vor allem wenn Westbrook irgendwie für fast nichts weggeht, ja, ist einfach ziemlich gering. Dann reicht das Team einfach nicht aus, um den Titel zu holen. Und genau, da gibt es jetzt eben auch Gerüchte. Und da, aber was ich noch sagen wollte, finde ich, sollte man ebenso oder noch stärker als bei Westbrook aufpassen, dass man als Houston jetzt nicht Harden unter Wert verkauft oder tradet, weil ja, weil er eben einiges wert ist und nur weil er raus will. Er hat noch Vertrag 2 Jahre, nur weil er raus will, heißt das nicht, also dass er getradet werden muss. Vor allem nicht, wenn eben das Angebot nicht stimmt. Natürlich willst du vielleicht keinen unzufriedenen Superstar in deinem Team spielen haben, aber wenn nichts Gutes reinkommt, kommt eben nichts Gutes rein. Und ich glaube, dass ein Harden dann auch Houston so sehr mag, dass er jetzt nicht irgendwie schlecht spielen wird oder so. Aber es ist natürlich schon eine schwierige Situation.
Ja, definitiv.
Genau, also nach. Genau, eine Sache noch, genau, Harden hat, wurde auch, also Houston wollte Harden, also will Harden auf jeden Fall halten. Sie haben ihm sogar nochmal eine Gehaltserhöhung für die 2 Jahre, die er eh noch Vertrag hat, angeboten, sodass er dann, 103 Millionen Dollar in den beiden Jahren verdient hätte. Dann wäre er mit der erste Spieler in der Geschichte gewesen, der 50 Millionen Dollar im Jahr verdient. Hat er aber abgelehnt, was, nochmal zeigt, dass, ja, er wohl wirklich, ja, zu einem anderen Team möchte.
Wirklich weg will, ja, definitiv. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Und wenn man sieht, dass es in Houston, wenn man den Eindruck hat, dass es in Houston nicht mehr möglich ist, bleibt ja kaum eine andere Option. Ist aber trotzdem sehr risikoreich, weil es ist nur, weil der Spieler gerne sagt, ich möchte getradet werden und am liebsten zu einem Contender und am liebsten da und dahin, heißt es noch lange nicht, dass deine Franchise das eben macht, wenn man bedenkt, dass der Wert von einem Spieler, der eben schon gesagt hat, dass er getradet werden will, automatisch sinkt. Bei Westbrook ist er massiv gesunken und auch bei Harden wird sich das bemerkbar machen, dass man nicht so viel kriegt, wie man eben bekommen hätte, wenn eine andere Franchise eben auf die Idee kommt und eben alles tun will, weil man eben denkt, man kann den Preis ein bisschen drücken. Und das Problem aus Harden-Sicht ist halt jetzt, was, wenn nicht zufällig ein Contender im Osten, den wir gleich wahrscheinlich noch erwähnen werden, dieses Angebot unterbreitet, was er ja super finden würde, sondern was weiß ich, die Orlando Magic. Und wenn die Houston Rockets dann sagen, ja, also was Orlando uns bietet, ist mit Abstand das beste Paket, dann landet er eben in Orlando und da hat er dann wenig dagegen zu sagen, kann er nichts gegen machen und das ist dann nochmal ein Jahr, in dem er dann ja seine Titelchancen in den Sand gesetzt hat, nur um eben aus diesem Vertrag rauszukommen. Deswegen ist das schon sehr risikoreich aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Genau, man muss halt mal gucken. Ich finde, so ein bisschen kann man auch, oder wird vielleicht auch so passieren, kann man auch ihn nicht komplett ignorieren, was er will, einfach weil er jetzt seit 8 Jahren Houston wirklich im Alleingang zu einem relevanten Franchise gemacht hat. Aber man sollte jetzt auch nicht das zu hoch hängen, weil er eben auch im letzten Jahr noch genau eben auf den Westbrook-Trade gepocht hat und eben diese Neuausrichtung und jetzt ein Jahr später, nachdem es vielleicht ja auch wegen Verletzungen und Corona von Westbrook dann eben am Ende nicht gut lief, jetzt eben dem nicht noch mal eine Chance geben möchte. Auch verständlich, aber ja, genau. Ist eben so passiert. Aber genau,
Ja,
die
also was ich
zwei,
auch,
ja.
also ich wollte noch ganz kurz einwerfen, Du sagst natürlich, klar, die Rockets haben haben sehr, sehr viel zu verdanken, weil er hat sie mehr oder weniger eigenhändig zum Contender gemacht in den letzten Jahren. Allerdings muss man auch sagen, dass die Rockets eben alles dafür getan haben, um es Harden so angenehm wie möglich zu machen. Man hat eben im letzten Sommer zum Beispiel für Westbrook getradet, was sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt hat, wenn man mal ehrlich ist. Und es gab ja damals schon Gerüchte, dass es vor allem daran lag, dass Harden und Chris Paul persönlich nicht mehr so gut klarkamen und dieser Trade gemacht werden musste. Und die einzige Option an Spielern, die man eben für diesen Vertrag von Chris Paul hätte kriegen können damals, war halt eben Westbrook, der einen ähnlich furchtbaren Vertrag hat. Oder man zum Beispiel eben Daryl Morey und Mike D'Antoni hatte, die das Spiel mehr oder weniger auf Hardens Stärken zugeschnitten haben. Also dass die ganze Mannschaft so aufgebaut haben, wie Harden es gerne hätte. Und ich glaube schon, dass er sehr viel damit mitzureden hatte, was in den letzten Jahren da passiert ist. Und deswegen kann man auch sagen, und ich meine, die Rockets haben schließlich für ihn getradet und ihm diesen mordsmäßigen Vertrag gegeben, den die Thunder ihm damals nicht geben wollten. Dadurch kam er ja überhaupt erst nach Houston. Also man hat damals quasi den Gamble gemacht und man hat ihm diesen riesigen Vertrag gegeben, hat sich im Endeffekt ausgezahlt. Aber das war auch ein Vertrauensvorschuss, den Houston damals Harden gegeben hat. Also es ist schon immer ein Geben und Nehmen und deswegen finde ich nicht, dass man ihm so viel schuldig ist, dass man ihm jetzt zu jedem Preis seinen Wunsch erfüllen muss.
Ja, das stimmt. Und ich halte es durchaus auch immer noch für eine realistische Möglichkeit, dass eben doch sowohl Westbrook als auch Harden nächstes Jahr bei Houston spielen werden. Mhm. Aber ja, du hast eben schon mal kurz gesagt, es gibt eben auch Wunsch-Destinations, die jetzt wirklich schon rauf und runter besprochen werden überall. Und ich habe das Gefühl, Harden ist eigentlich schon bei Brooklyn. Denn das ist so die Nummer eins, das Nummer eins Ziel, was Harden wohl anstrebt, sind die Brooklyn Nets, bei denen in der kommenden Saison jetzt KD und Kyrie Irving wieder fit sein werden. Und mit James Harden hätten sie wirklich drei absolute Superstars der Liga im Team. Und da scheint er wohl hinzuwollen am liebsten. Die sind jetzt, finde ich, schon ein Contender und Harden würde dann zu einem Contender gehen. Was aber zum einen muss man da hinterfragen, was die Nets wohl bereit sind zu geben. Da gab es wohl schon Gespräche, aber es hat wohl bisher eben, war es noch nicht so viel, dass Houston das annehmen würde. Und zweitens muss man natürlich auch mal sich überlegen, wie so der Fit wäre, weil Irving und Harden vor allem sind eben ähnlich wie Westbrook und Harden eigentlich Spieler, die den Ball in der Hand haben müssen. Und drittens, aus so persönlicher Sicht, habe ja oft Kevin Durant schon kritisiert dafür, dass er den Titel halt bei den eh schon favorisierten Warriors gewonnen hat. Und so ein bisschen wäre ein Harden, der zu den Nets geht und dann da den Titel holt, wäre so ein bisschen eine ähnliche Geschichte, würde ich dann in moralische Konflikte kommen, dass ich das dann nicht, dass ich das dann auch eigentlich schlecht finden muss.
Ist jetzt wieder die Frage, wenn so eine Chance sich bietet für Durant, ob er das wirklich ausschlagen würde, weil er sagt, ich muss mich unbedingt, muss meine Weste reinwaschen, im Sinne von, ich muss jetzt mal einen Titel ohne ein Superteam gewinnen.
Für Durant vielleicht ist es vielleicht schon der Zug abgefahren, aber ich meine, dass Harden ja dann einen ähnlichen Move macht wie Durant damals, als er zu den Warriors gegangen ist.
Ja, könnte man so deuten, das ist wohl wahr, ja. Zum ersten Punkt mit dem Fit mit Irving, muss ich sagen, der Fit wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht schon mal deutlich besser als der mit Harden und Westbrook, einfach weil Irving auch, also klar, er ist der primäre Ballhändler gewesen des Teams und das kann er auch spielen, aber zum einen hat man ja damals in der Cleveland-Zeit neben LeBron James gesehen, dass er auch der sekundäre Ballhändler sein kann und zwar sehr erfolgreich. Und zum anderen eben ist er auch einfach ein guter Off-Ball-Spieler. Also er kann auch einfach mal ein Catch-and-Shoot-Spieler sein, was Westbrook nicht sein kann. Und er hat eine sehr, sehr gute Dreierquote und der strahlt auch Gefahr aus, wenn er nicht den Ball in den Händen hält, was Westbrook ebenfalls nicht tut. Und deswegen wäre das schon ein unfassbarer Backcourt, muss man sagen, ne, mit Harden und Irving. Und das sollte das irgendwie möglich sein, wären sie aus meiner Sicht instant der Top-Favorit, weitaus größerer Favorit als die Bucks oder die Lakers oder auch die Clippers.
Ja, die Frage ist halt auch, ob Irving das aber möchte. Ne? Das ist natürlich auch nicht unwichtig, ob er denn Lust hat, sich diesen Spot mit Harden zu teilen. Und mein Mann mal ehrlich ist, wenn Harden hingeht, dann ist Harden der, der die meiste Zeit den Ball in der Hand hat. Also dann wird es, glaube ich, auch nicht 50-50 sein, sondern dann wird es James Harden sein, der noch mal mehr den Ball in der Hand braucht und der auch wahrscheinlich noch mal, also zumindest ein besserer Isolation One-on-One-Spieler ist, wobei das beides schon echt krasse Spieler sind in der Hinsicht. Und ich habe da auch so ein bisschen Zwiespalt in mir, so als Harden, also als Houston-Fan, der aber ja damals sich quasi über James Harden für Houston entschieden hat, fände ich es schon ein bisschen geil auch, weil ich auch die Nets irgendwie cool finde, ist irgendwie eine coole Franchise, wobei Kyrie und KD sind wiederum auch so Spieler, die bei dem auf jeden Fall ein Fragezeichen hintersetzen kann. Aber ich find's auch nochmal cool, deswegen fände ich es ein bisschen cool, weil das wären so ein bisschen so die gehassten Stars der Liga, habe ich das Gefühl. Das sind alles drei, so würde ich fast sagen, so vielleicht noch mit einem Westbrook, so die, oder Westbrook wahrscheinlich, obwohl doch, so sind so die unbeliebtesten Stars, habe ich das Gefühl. Also auf denen wird von den Medien am meisten rumgehackt, die haben irgendwie am meisten vielleicht auch mal ihre Star-Allüren oder ihre komischen Einschätzungen. Auch ein Harden scheint ja wirklich schlecht mit Kritik an sich umgehen zu können. KD hat ja diese ganze Kommentarnummer und ist ja eh so ein Stranger-Typ. Kyrie Irving ist irgendwie Flat-Earther oder hat solche Theorien mal verbreitet. Das wäre irgendwie so die gehassten Stars der Liga, die aber dann alle zusammenspielen und vielleicht Top-Favorit sind. Fände ich irgendwie eine lustige Story.
Na, auf jeden Fall. Die passen schon, ich glaube, würde schon sehr, sehr lustig mit anzusehen sein und natürlich auch vor allem auch ein sehr offensivlastiger, sehr, sehr lustig mit anzusehender, schön mit anzusehender Basketball, den die spielen würden. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu sehr auf dieses eine Gerücht versteifen, weil es ja schließlich mehrere Optionen natürlich gibt und wir wissen nicht mal, ob Harden überhaupt getradet wird und wenn er getradet wird, wird vermutlich auch Westbrook getradet, aber was ich noch zu dem Nets-Gerücht sagen ergänzen wollte, war, dass eben die Nets mit Sicherheit die Trade-Assets haben, die Rockets-Owner oder Entscheider da auf jeden Fall den GM ins Grübeln bringen könnten, weil man eben so Spieler wie Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Torian Prince hat, die einfach jung sind, noch Upside haben, aber sich schon in gewisser Weise bewiesen haben oder schon auf dem Sprungbrett sind zum Star oder eben teilweise wie jetzt ein Spencer Dinwiddie auf einem sehr guten Vertrag sitzen aus der Teamsicht, er da relativ wenig Geld verdient für das, was er eben spielt, und dazu kann man natürlich noch jede Menge Picks packen. Deswegen ist es schon aus meiner Sicht nicht nur von dem, was Harden will, sondern das, was die Franchise eben anbieten kann. Also ein realistischerer Trade als viele andere, einfach weil das natürlich, es muss ja von beiden Seiten ausgehen und wenn man den Rockets nichts anbieten kann, wie das die meisten Teams in der Liga sind, dann kann das natürlich eben gar nicht erst funktionieren.
Ja, ich denke auch, also wenn die Nets wollen, könnten sie, glaube ich, genug bieten und ich glaube, bei dem richtigen Angebot würde Houston jetzt in der Situation auch Ja sagen, einfach weil ja Harden weg will und mit einem unzufriedenen Star spielst du vielleicht, wenn du eben nicht genug zurückkriegst, aber wenn das Angebot stimmt, dann sollten sie da, glaube ich, jetzt in Richtung Full Rebuild gehen. Es gibt noch ein Trade-Ziel, was Harden wohl auch ganz gut fände, und das sind die Sixers. Mhm. Das ist einmal deswegen interessant, weil ich habe eben schon mal in einem Satz die Nets und die Sixers genannt, weißt du noch wann?
Da habe ich dir wohl nicht richtig zugehört vorhin.
Als ich gesagt habe, wohin der Coach der Rockets und wohin der GM der Rockets gewechselt sind.
Ja, ist richtig, ja. Der Weil, ist jetzt genau, bei den Sixers. Hm.
Genau, ist jetzt bei den Sixers und D'Antoni ist bei den Nets und beides sind, wie ich schon gesagt habe, sind auf jeden Fall Bezugspersonen von Harden und wer weiß, also sind vielleicht auch Gründe, warum er gerne dahin will. Es gab ja jetzt sogar schon Gerüchte, dass irgendwie schon viel früher klar war, dass Harden gehen will und dass irgendwie und vielleicht zu den Nets oder den Sixers und Maury irgendwie extra jetzt zu den Sixers gegangen ist, um James Harden jetzt dahin zu holen und so. aber genau, also die Sixers halte ich auch für nicht so unrealistisch, weil weil die, glaube ich, auch einfach mal einen großen Trade machen müssen. Ich glaube, das Team funktioniert einfach nicht so, wie es soll. Und so, und die hätten halt einen Ben Simmons, den man eventuell gegen James Harden traden könnte. Beziehungsweise, ich glaube, da wenn man James Harden holt, dann sollte man Ben Simmons dafür nutzen, weil ja, die beiden, glaube ich, auch wenig Sinn machen zusammen.
Ja,
und, auf jeden gleichzeitig ist eben Murray da und man hätte auch mit Embiid und Harden doch einen ziemlich starken Fit, finde ich.
Ja, also bei den Sixers stimme ich absolut zu. Man würde da sicherlich Ben Simmons reinwerfen und nicht versuchen, irgendwie die Gehälter zu matchen und das nur mit Picks zu lösen, das Problem, weil bei den Nets ist irgendwie klar, dass man nicht Kyrie eintauschen würde für Harden, weil der Mehrwert wäre zwar da, aber warum soll man nicht die dritte, vierte, fünfte Option eintauschen und dann ein wahnsinnige Big Three aufstellen, wenn man die Chance hat? Außerdem wird ja Houston als Team, was dann vermutlich in den Rebuild gehen wird, auch nicht auf Krampf einen All-Star zurückhaben wollen, sondern eher sich das für die Zukunft aufsparen, indem man eben mehr Picks bekommen will. Deswegen, in der Situation sind die Sixers ja nun doch nicht so ganz. Also man weiß nicht so ganz, in welche Richtung es geht. Sie haben ja schon einige Trades gemacht in den letzten Jahren, aber es wird Zeit, dass mal ein großer Trade auch wirklich zündet. Wie das im Grunde der Jimmy Butler Trade war, den man dann aber mehr oder weniger nicht verlängert hat, was man besser gemacht hätte aus Sicht des Sixers. Und jetzt hätte man vielleicht die Chance und man hätte mit Sicherheit mit Harden und Embiid einen weitaus besseren Fit und man hätte mit Harden statt Simmons auch einen weitaus besseren Spieler sofort. Auch da würde man wahrscheinlich das noch ein bisschen abrunden müssen. Vielleicht mit einem Matisse Thybulle oder halt ein, zwei Picks oder noch einem Zaire Smith zum Beispiel, der ja immer wieder reingeworfen wird. Spieler, die nicht viel verdienen, aber noch eine relativ hohe Upside haben.
Ja, da müsste schon noch was da drauf kommen, damit Houston das macht, denke ich. Vor allem, wenn man eben Richtung Rebuild oder so geht, dass man, könnte mich mal vorstellen, dass ein Simmons dann vielleicht sogar weitergetradet wird. Aber da müsste, glaube ich, noch was dazu kommen, dass man diesen Trade macht. Aber Murray ist ja bekanntlich auch sich nicht zu schade, um einfach mal sehr viele Picks überall mit reinzuwerfen. Also es ist wohl wirklich so, ging jetzt auch nochmal rum, dass für Murray einfach Picks keinen so hohen Stellenwert haben und man die gerne mal drauflegt. Hat man ja auch bei dem Westbrook gegen Paul Trade letztes Jahr gesehen bei Houston. Genau, und der ist ja jetzt eben bei Philadelphia und deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn er Harden will, dass er da auch ein passendes Paket schnüren könnte.
Ja, ist richtig. Und dann ist nämlich die Sache, man würde gerne aus Philadelphia Sicht so Verträge wie Tobias Harris oder Al Horford loswerden, aber dann wird Houston das Ganze dann nicht absegnen. Deswegen wird man, glaube ich, nicht drum rumkommen, Ben Simmons mit reinzuwerfen, zumal die beiden ja sowieso nicht zusammen funktionieren würden. Also Ben Simmons und James Harden sind so ziemlich das Backcourt-Duo, das potenzielle Backcourt-Duo in der Liga, was am wenigsten harmonieren würde, könnte ich mir gut vorstellen. Beide, die ausschließlich dann funktionieren, wenn sie den Ball in den Händen haben, am besten so viel wie möglich. Und gut, Harden ist ein okayer Off-Ball-Spieler, definitiv, aber Ben Simmons halt überhaupt nicht. Das heißt, wenn Harden den Ball hat, ist Ben Simmons komplett verloren auf dem Feld. Und da Harden eben noch mit Sicherheit der bessere Spieler ist, der weitaus bessere Spieler, wird Ben Simmons nicht ständig den Ball haben. Deswegen wäre der Fit noch viel schlimmer, als er jetzt in Houston mit Westbrook ist. Und deswegen wird man safe, falls es dazu käme, würde man safe Ben Simmons hergeben wollen. Und dann ist auch wieder die Frage, ob dann die Sixers tatsächlich sofort zum Contender werden mit Harden und Embiid. Vermutlich schon. Man würde sicherlich im Osten um die Finals mitspielen, um die Conference Finals. Aber da der Rest des Rosters auch noch so unausgegoren ist, würde ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es safer Finals-Kandidat, wie das im Fall der Nets wäre.
Ich glaube auch, dass das auch wahrscheinlich der Grund ist, warum Harden dann, wenn er wählen könnte, wohl doch am liebsten zu den Nets geht, weil da ist der Title-Shot einfach nochmal wahrscheinlicher und das scheint jetzt gerade sein Ziel zu sein. Und genau, er hat ja auch schon mal mit KD gespielt und eben D'Antoni wäre wieder, wenn auch nur Assistant, aber wäre wieder sein Coach und ich glaube, deswegen will er gerne dahin. Und ja, also ich halte es für möglich, dass Houston nächste Saison mit beiden Superstars wieder antreten wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass beide noch getradet werden. Es wäre natürlich eine sehr lustige Situation, wenn man Harden für ein gutes Paket tradet, aber Westbrook nicht los wird und Westbrook dann bei Houston wäre jetzt auch keine Katastrophe. Dann hätte man immerhin noch einen unterhaltsamen Spieler, der jetzt da bleibt. Aber für ein Rebuild ist so ein Westbrook-Vertrag natürlich nicht unbedingt optimal.
Das ist richtig, ja.
Aber genau, das kann ich mir auch alles vorstellen. Man wird es jetzt sehen. Mir tut es ein bisschen leid für Steven Silas, der ziemlich wohl mit ziemlich guten Ideen den Coaching-Job angetreten hat und sich auch in Interviews darauf gefreut hat, eben jetzt mit den beiden ehemaligen MVPs zusammenzuarbeiten und da nochmal was umzustellen, um nochmal das Team zu verbessern. Und jetzt bricht da wirklich alles über ihm zusammen. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendwie jetzt man sagt, okay, wir gehen jetzt auf Rebuild, wir lösen das alles jetzt mal ein bisschen auf, es funktioniert nicht, sondern es ist ja wirklich anscheinend, sind da ziemlich viele Dinge, die da schief laufen zwischen Owner und Spielern und allem drum und dran. Und dann gab es ja noch diesen Post, den hatte ich dir auch geschickt, dass ja irgendwie Tucker, wobei das wohl falsch war, aber sich irgendwie beschwert hat darüber, dass er nicht den größeren Vertrag kriegt und ein Haus hat sich über seine Touches beschwert und bla bla bla. Auf jeden Fall läuft da einiges Rivers. Schief. Ja, genau, und es läuft auf jeden Fall einiges schief und nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern das wird irgendwie alles auch öffentlich ausgetragen, was alles gerade so auf jeden Fall zum, ich sage mal, interessantesten und auch irgendwie spektakulärsten Thema macht, was gerade in der NBA gibt. Und klar, wenn Harden getradet werden will, dann ist das natürlich Thema Nummer 1 auf dem Markt.
Ja, also man kann festhalten, die Rockets sind ein Pulverfass und es ist gut möglich, dass wir in unserer nächsten Ausgabe dann schon auf all das Bezug nehmen, was wir gerade gesagt haben und zeigen, wie alles ganz anders gekommen ist, wie immer bei uns. aber ich denke, wir können das Thema an dem Punkt auch vorerst ad acta legen. Wir werden sicherlich in der nächsten Folge noch darauf zurückkommen. Aber wir haben ja schließlich noch ein ganz anderes Thema, denn der Filmtalk ist tatsächlich heute wieder zurück als unsere abschließende Kategorie für heute. Und da würden wir uns doch jetzt dann dran begeben, oder?
Ja, genau.
Alles klar, super.
Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, ganz kurz eine Sache ist, dass wohl ein Grund auch dafür ist, warum Westbrook nicht mehr mit unter Tillman Fareeda spielen will, ist, dass der wohl ein ziemlicher Trump-Supporter ist.
Oh, okay.
Aber das ist auch nur so. Gerüchte, die aber wohl auch stimmen. Und Fareeda wird völlig gehatet von der ganzen Houston-Fangemeinde. Naja, egal, okay, ja doch, Filmtalk klingt auf jeden Fall nach einem angenehmeren Thema.
Ja.
Genau, denn wir haben wieder mal einen Film geguckt, wieder mal eine Doku. Die zwar nicht aus mehreren Folgen bestand wie The Last Dance, aber die trotzdem fast so lang war, okay, nicht ganz so lang, aber genau, die 3 Stunden dauert, und zwar ist es Hoop Dreams. Und Hoop Dreams ist eine Doku von dem Jahr 1994 und erzählt die Geschichte von 2 jungen Afroamerikanern, die Basketballtalente sind und dann ihren Weg über Highschool, College gehen und davon träumen, die Hoop Dreams träumen, um in die NBA zu kommen. Und genau, die werden dann über mehrere Jahre bei ihrem Weg begleitet. Also die sind nicht zusammen unterwegs, sondern die sieht man eben immer abwechselnd und sind aber bei derselben Schule, glaube ich, ja. Und genau, die begleitet man über mehrere Jahre und kriegt eben deren Werdegang mit. Genau, und die dauert fast 3 Stunden, deswegen die kleine Anlehnung an The Last Dance. Und wie immer die erste Frage, wie dir der Film denn gefallen hat?
Ja, also der Film hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. War auf jeden Fall einer der besseren, die wir bisher zusammen besprochen haben. Er ist auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz, indem man eben so mal, klar, gut, Dokumentation hatten wir schon, aber dass man eben mal wirklich noch Kinder quasi begleitet, wie sie eben langsam heranwachsen und wie sie sich eben basketballerisch und vor allem menschlich weiterentwickeln und letztendlich auf das große Ziel hinarbeiten, ist sehr, sehr interessant, vor allem, weil das eben ein Aspekt ist, der, wenn man jetzt so wie ich nicht unbedingt in den College-Basketball bewandert ist, sondern sich doch eher auf die NBA an sich konzentriert, doch viele Informationen enthält, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und natürlich geht es auch, spielt halt auch vor allem das Leben der beiden Jungen, spielt da natürlich eine sehr große Rolle. Und es ist natürlich auch dann wieder, immer wieder die sozialen Aspekte, die da eine Rolle spielen, was ja auch ein wiederkehrendes Thema ist. Und ja, hat mir sehr gut gefallen, muss ich schon mal sagen.
Ja, ich fand auch so einer der interessanten Punkte war auf jeden Fall dieses ganze System, wie eben in den USA Talente gefördert und dann eben ja in die verschiedenen Schulen kommen, fand ich interessant, kannte ich mich auch nicht so gut mit aus. Man wusste immer, okay, man kann ein Stipendium kriegen, um dahin zu kommen, aber die müssen ja auch wirklich dann irgendwie die passenden Noten haben. Also man muss sich da irgendwie in der Schule trotzdem durchbeißen, um überhaupt, egal wie gut man Basketball spielt, um eben dann die Möglichkeit zu haben, da weiterzukommen. Und ja, das fand ich auf jeden Fall war einer der interessanten Punkte. Aber genau, wie du auch schon gesagt hast, ich fand tatsächlich so das Hauptthema, und das fand ich auch wirklich, wirklich ziemlich großartig, war eben dieses Ganze drumherum und diese gesellschaftlichen Aspekte und vor allem, wie der Film eigentlich so diesen American Dream, diesen American Way of Life, sage ich mal, so perfekt einfängt. Also junger Mann, der irgendwie ärmlich aufwächst, hat irgendwie ein großes Vorbild, ist in diesem Fall
Isaiah
Dingens.
Thomas.
Genau, Isaiah Thomas, der auch kurz vorkommt, der sogar ein kleines One-on-One spielt gegen einen der Jungs, weil der da in der Schule einen Vortrag hält. Genau, und es gibt eben diesen einen Traum und dem soll dann aber auch alles untergeordnet werden. Also das ist dann quasi das Hauptziel und das ist der Weg, es zu schaffen und der Ausweg aus der Armut und dann, genau, wird dafür alles getan. Das fand ich wirklich selten so eindrucksvoll und gleichzeitig aber auch so neutral und real eingefangen wie da, weil ich fand auch interessant, es gibt so gut wie gar keine Einordnungen oder Kommentare. Also es ist eigentlich ein kompletter neutraler Blick auf das, was da passiert. Und das hat man selten, finde ich, so gesehen. Und da werden wirklich so ein paar Mechanismen der gesellschaftlichen Gegebenheiten zu der Zeit, die zu Großteil auf jeden Fall heute immer noch so sind, ja, dargestellt.
Ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagtest, die Szenerie drumherum, klar, Basketball ist so das Thema, darum geht es ja schließlich. Das ist ja das, worin sich dieser Dream, dieser Hoop Dream äußert, der auch der American Dream sein kann von mir aus. Aber doch, der Weg dahin ist ja schon sehr, sehr steinig für die beiden, obwohl sie ja schon am Anfang als sehr direkt mal als sehr, sehr unterschiedlich dargestellt werden. Also klar, beide sind Afroamerikaner und beide leben eben in einer Gegend, die jetzt vielleicht nicht als die beste gilt in der Stadt. Aber der eine hat es doch schon deutlich leichter. Also der William Gates ist der eine und Arthur A.G. ist der andere Spieler, um den es hier geht. Ja, also dass man zum Beispiel sieht, gut, William wächst ohne Vater auf, wenn ich mich richtig erinnere. Und Arthurs Vater ist zum Beispiel, ist Crack-süchtig, der immer auch mal wieder sich von der Mutter trennt, sie auch später dann ins Gefängnis kommt, weil er sie geschlagen hat und dann aber eben doch wieder zu ihr zurückkommt und im Endeffekt auch doch wieder geht. Also es ist sind ständige Auf und Abs und dazu eben der schulische Druck, was mir auch, wie gesagt, nicht so klar war, was du schon erwähnt hattest, dass die schulischen Noten eben doch stimmen müssen, um so ein Basketballstipendium zu kriegen. Da kannst du eben noch so gut sein. Das war mir auch nicht so ganz klar. Und
Ja.
ja.
Ja, auch dass dieser Druck, der einfach auch nochmal erhöht wird, dadurch, dass es eben, und das finde ich eigentlich, hat der Film so perfekt gezeigt, wie das, also klar, dieser Dream und ich will Basketballspieler werden und es rausschaffen, ist immer so ziemlich positiv konnotiert. Aber in dem Film wird, finde ich, ziemlich klar, dass es auch einfach extrem hart ist, wenn das der einzig mögliche Ausweg aus deinem Elend, sage ich mal, ist. Und dass auch quasi das Wohl deiner ganzen Familie davon abhängt. Und auf einmal auch die ganze Familie sagt, du musst das schaffen, also du musst das jetzt machen, du hast die Chance, du musst jetzt das durchziehen. Und wenn du das schaffst, dann geht es uns allen gut. Und wenn du jetzt da eine schlechte Note hast und das Stipendium nicht kriegst, dann ist es alles scheiße. Und dann, dass man so in die Verantwortung gedrückt wird. Und dass aus diesem eigentlich positiven Gedanken, okay, ich will irgendwie, Basketball ist mein Leben, ich will Basketball spielen und ich schaffe es vielleicht nach oben, wird dann so ein extremer Zwang, weil das eben die einzige Chance ist, weil eben die sozialen Probleme so groß sind und Das ist ja auch bei dem einen, ich spoilern jetzt einfach mal, ist ja eine Doku, finde ich jetzt okay. Also ist ja auch bei dem einen so, der ja auch dann im letzten Interview, glaube ich, sagt, also eigentlich hat er gar nicht mehr so Bock auf Basketball spielen. Also es ist einfach nicht mehr so sein Ding, er will es eigentlich gar nicht mehr machen, aber es gibt eigentlich keine Wahl zu sagen, ich will das nicht mehr machen, weil es eben, ja, diese Möglichkeit gibt und wenn es nicht klappt, dann wird es halt schwierig. Und ich finde, das ja, zeigt so eine Problematik auch darin, wie man, ja, wie auch in der US-Politik oder Gesellschaft oft so gesagt wird, jeder kann, also man kann es nach oben schaffen, ist ja eben dieses Motto des American Dream, aber es kann eben nicht jeder schaffen, sondern hat vielleicht jeder theoretisch die Möglichkeit, aber es können von denen aber eben nur ganz wenige schaffen und der Rest schafft es eben nicht. Das heißt, es ist nicht unbedingt besser, wenn jeder es theoretisch schaffen kann, Millionär zu werden, anstatt dass es vielleicht allen einfach besser geht und es dafür diese Möglichkeit eventuell nicht gäbe oder sowas in der Art. Aber das ist ja nicht dafür entschuldigt, weil man könnte es schaffen, wenn man genug an sich arbeitet. Das entschuldigt ja nicht dafür, dass es allen anderen dann eben trotzdem weiterhin schlecht geht oder vielen
ja,
anderen.
Das ist richtig. Und genau für das, was du da eben gerade beschrieben hast, steht ja im Grunde die, also es ist keine Figur, es ist ein echter Mensch, aber eben der Bruder von William, der eben selber ein sehr talentierter Highschool-Spieler war und es auch an die Uni geschafft hat, ans College, aber dann eben den Sprung in die NBA nicht ganz geschafft hat. Gut, es wird dann auch mal so angedeutet, also er sagt dann so Dinge wie, ja, man hat mein Talent nicht erkannt oder die Leute waren blind für mein Talent, was auch immer. Will jetzt auch gar nicht mutmaßen, warum es nicht geklappt hat, aber die Tatsache ist eben, dass es nicht geklappt hat und er verlagert seinen Hoop Dream halt auf seinen jüngeren Bruder, der dann im Endeffekt, wie du gerade schon sagtest, am Ende mehr oder weniger sagt, ja, es macht zwar noch ganz schön, macht zwar Spaß, aber ja, eigentlich will ich das gar nicht mehr in dem Maße machen, wie es eben notwendig wäre, um den nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt wäre dann eben die NBA. Und wollte jetzt gerade sagen, der ein zweiter Spoiler ist eben, beide haben es letztendlich nicht in die NBA geschafft. Beide Spieler nicht, obwohl beide eben relativ, ja, erfolgsversprechende Chancen hatten zu beginnen. Man verfolgt sie auch über, ich glaube, einen Zeitraum von 5 Jahren, mit 14 bis 19 Jahre alt waren. Und eben daran sieht man zum Beispiel zum einen, mit 14 werden eben die Spieler schon gerankt und sie werden von Scouts beobachtet und sie werden teilweise auch schon in nationwide verglichen miteinander, also nicht mal nur in dem Staat, sondern es gibt dann schon eine Top 100 Highschool Prospects im Alter von 14 Jahren, die ESPN irgendwo aufstellt. Und das ist halt einfach so ein Druck, der schon in so jungen Jahren auf dem Spieler lastet, auf dem Mensch lastet, besser gesagt. Genau. Dem natürlich bei weitem nicht alle gewachsen sind, und das hat nochmal extrem betont, wie unfassbar schwer es ist, es in die NBA zu schaffen, in der NBA sich zu halten und in der NBA sogar ein Superstar zu werden. Das ist etwas, was nur ein Bruchteil der Leute schaffen und von dem alle davon träumen. Und das hat nochmal für mich klar gemacht, wie außergewöhnlich das ist, überhaupt in die NBA zu kommen.
Genau, und das zeigt ja, also der Film zeigt wahrscheinlich zwei Beispiele, die halt 99% irgendwie der vielversprechenden Talente darstellt, ne, die es dann letztendlich nicht schaffen, in die NBA zu kommen. Und klar, du hast dann vielleicht trotzdem irgendwie den College-Abschluss dafür machen können, aber auch, dass das dann davon abhängt, wie gut du Basketball spielst, weil es eben sonst Geld kostet, ist auch schon, ist halt krass. Und vor allem wird halt dieser Druck, den du gerade angesprochen hast, wird halt nochmal so extrem potenziert oder gesteigert dadurch, dass eben noch der Druck der eigenen Situation dazu kommt, weil man kann ja sagen, wenn die jetzt abgesichert wären und es wäre irgendwie die Familie sagt, ja, voll cool, wenn du das irgendwie hinkriegst, wir stehen hinter dir, aber wenn nicht, ganz ehrlich, so wie wir Basketball gespielt haben, okay, war jetzt nicht so vielversprechend vielleicht, aber wenn es halt nicht geklappt hat, war es halt egal, weil man war irgendwie abgesichert, und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht nur der Druck, okay, ich will irgendwie das da hochschaffen und dafür tue ich viel, was vielleicht ja okay wäre, sondern dann kommt halt eben noch der Druck dazu, wenn ich das nicht schaffe, dann sind irgendwie alle enttäuscht und ich hab jetzt auf einmal die Verantwortung, die ganze Familie irgendwie durchzubringen. Und das, genau, hat der Film, finde ich, gut gezeigt. Auch, dass es eben zwei Beispiele sind, die es nicht in die NBA geschafft haben, zeigt eben, wie wie toxisch vielleicht auch dieser Gedanke für viele ist, es wäre das Wichtigste, es nach ganz oben zu schaffen und dann ordnet man dem alles unter und dann ist auch die Enttäuschung so groß, wenn man es nicht schafft oder also von allen Seiten, obwohl es einfach das Normale ist, der Normalfall ist, dass man es nicht schafft.
Ja, eben, genau. Und ich finde auch für dieses Toxische steht auch sehr gut der Schulwechsel von dem Arthur. Ich finde, das ist da sehr gut rübergekommen, wie er eben, also er hat in irgendeiner Highschool gespielt, in der Vorstadt, nicht in der Vorstadt, in der Innenstadt, wo er eben, wo auch sein Zuhause war. Und dann hat ihn ein Talentscout entdeckt und hat ihm geraten oder sehr stark dazu geraten, eben auf die Schule in der Vorstadt zu wechseln, die eben die St. Joseph heißt sie, glaube ich, genau, die ein sehr gutes Basketballprogramm hat und die allerdings natürlich sehr viel höhere sehr viel höheres Schulgeld verlangt als die Schule, wo er eben vorher war. Und am Anfang ging das noch alles ganz gut, aber natürlich, was heißt natürlich, es hat letztlich kam es, wie es kommen musste, dass die Eltern diese hohen Schulgelder nicht mehr zahlen konnten. Und dann hat man eben schon gesehen, der Junge war eben, was weiß ich, 15 Jahre alt. Und dann wurde er sozusagen neu evaluiert und man hat festgestellt, okay, vielleicht lohnt es sich nicht, auf so einen Spieler zu setzen, weil er doch nicht das Top-Talent ist, was man vor einem Jahr noch in ihm gesehen hat. Und hat ihn mehr oder weniger fallen gelassen. Und er musste dann wiederum die Schule verlassen, weil das Geld nicht aufgebracht werden konnte. Die Eltern schuldeten der Familie dann, glaube ich, 1800 Dollar oder sowas. Und was noch dazu kam, was ja schon schlimm genug ist, aber was dazu kam, ist eben, dass die Schule sich daraufhin geweigert hat, sein Zeugnis herauszugeben, was für ihn wiederum essentiell war, um seine neue alte Highschool abzuschließen, um überhaupt aufs College gehen zu können. Und das hat dann all diese Kettenreaktion hervorgerufen, dass sein eigener Abschluss dann in Gefahr war, weil er eben das Geld nicht aufbringen konnte, um die andere Schule sozusagen zufriedenzustellen.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr problematisches, toxisches System, was da herrscht. Und wie gesagt, nur die von den positiven Geschichten, von den Top Number One Picks der letzten Jahre weiß man eben, die Geschichten kennt man. Aber von den Hunderten, Tausenden, wahrscheinlich Zehntausenden Kindern, die diesem selben Traum nachjagen, ihre Kindheit dafür mehr oder weniger aufgeben oder einen Großteil ihrer Freizeit und die es dann letztlich nur enttäuscht werden, von denen hört man eben selten. Und deswegen war das ein wunderbares Beispiel, was man eben mal vorgesetzt bekommt, was man selten liest oder sieht.
Genau, und ich finde aber gleichzeitig hatte der auch irgendwie seine schönen Momente, also ja, irgendwie mal familiäre Momente oder auch, es war auch cool, wie der Bruder dann seinen Bruder supportet hat und meinte, der kann es schaffen. Und es ist ja auch, es wurde auch gezeigt, dass dieses Ziel zu haben, was man auch vorgelebt kriegt von Leuten wie eben Isaiah Thomas oder so, dass es auch positive Einfluss hat auf sehr viele Menschen. Problematisch wird es eben dann, wenn das einmal von den ganzen Institutionen eben so rein als Ware gesehen wird, also der Mensch halt nur noch darauf runtergebrochen wird. Und aber vor allem finde ich eben, wenn, genau, und das finde ich das große Thema für mich eigentlich in dem Film gewesen, ist eben, wenn die soziale Absicherung fehlt, weil dann ist es nicht mehr, ich habe einen Traum und dafür strenge ich mich an und das tut einem vielleicht auch gut, sondern dann ist es, okay, ich habe einen Traum, ich strenge mich an und wenn es nicht klappt, dann ist aber auch einfach. Also dann ist es aber, es ist irgendwie das Ende oder dann ist es auch alles wirklich schrecklich oder so. Und das, finde ich, hat er gezeigt. Aber gleichzeitig eben finde ich auch eben, dass es auch positiv ist, wenn man, dass es eben die NBA gibt und dass es da sehr viele Identifikationsfiguren für Afroamerikaner gibt und auch die Basketballszenen fand ich cool und spannend gemacht und haben auch gezeigt, dass das Spiel, also dass es eine tolle Sportart ist und genau, dass die eben ihre sehr vielen positiven Aspekte hat.
Auf jeden Fall. Und über das, ich muss noch hinzufügen, dass ich relativ froh drum bin, dass man eben irgendwo den Cut gesetzt hat bei der Dokumentation. Denn ich habe dann mal ja gegoogelt, nachgeforscht, was dann so aus den Jungs geworden ist oder wie die familiären Verhältnisse weitergegangen sind. Und das ist doch sehr, sehr tragisch und sehr traurig und will ich jetzt hier auch gar nicht ausbreiten, aber sind nicht die allerbesten Schicksale, die die beiden da ereilt haben.
Genau, aber das zu wissen ist ja auch einfach, eigentlich finde ich nochmal, gehört fast zum Film dazu, weil man jetzt dann nochmal auch eben sehen kann, dass, Ja, das, ich weiß nicht, dass dieses, dass es eben auch negativ enden kann, so eine Geschichte. Aber das ist nicht die Geschichte von der Doku, sondern die Geschichte zeigt einfach wirklich sehr neutral nur diesen Weg. Und auf dem Weg fängt sie dann aber eben sowohl die positiven als auch die vielleicht negativen Aspekte oder die positiven Aspekte von Basketball, aber auch die negativen Aspekte, die ja den vielen Spielern, die Basketball unbedingt spielen wollen, deren Lage zugrunde liegt. Oh Gott. Aber das zeigt sie eben, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, immer, also völlig neutral. Das wird einfach nur gezeigt. Und deswegen endet sie, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt. Man kann sich dann angucken, was passiert ist. Aber die Doku erzählt halt nur von diesem Hoop Dream und erzählt nicht von dem vielleicht danach kommenden Hoop Nightmare oder so. Ja. Genau, deswegen finde ich das auch sehr, sehr passend und ja.
Auf jeden Fall, wie gesagt, also das allein zum Beispiel die Tatsache, dass es eben keinen, natürlich gibt es keine Erzählerstimme, man lässt eben die Person selber sprechen, aber es gibt so diesen kleinen Moment, wo man dann mal merkt, dass doch Interaktion mit dem Kameramann oder wer auch immer dahinter steht und eben das Ganze beobachtet, stattfindet, als dann, ich glaube, Arthur ist es, der dann da einen Aufsatz schreiben soll und der dann sagt, möchtest du vorlesen? Und er dann sagt, nein, nein, lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt hier in Ruhe zu Ende schreiben. Das war so der eine Moment, wo man mal gemerkt hat, überhaupt, dass es da eine Interaktion gab, aber im Grunde war das wirklich, wie du sagtest, sehr, sehr neutral und das fand ich auch sehr gut.
Oder es gab ja auch keine Experten oder so, die dann mal irgendwas eingeordnet haben oder mal was erklärt haben, sondern wirklich, ich finde es fast so eine, die Essenz der amerikanischen Gesellschaft wurde da ziemlich gut einfach extrahiert und einfach mal dadurch natürlich auch ein bisschen fordernder, weil eben nicht einordnend dargestellt. Und deswegen ja, konnte man da aber, finde ich, mehr rausziehen, als wenn einem jetzt alle paar Minuten noch mal jemand vorgekaut hätte, dass es irgendwie eine schwierige Situation ist und so, sondern das hat man eben auch selber sich erschließen können, was dann deutlich wertvoller ist, finde ich, als der andere Weg.
Ja, man hat die
In diesem
Bilder für
Fall,
sich
ja.
sprechen lassen, ne?
Genau, und das in diesem, also bei dem Thema, bei dem Film, es gibt auch gute Dokumentationen, wo was erklärt wird bei Sachen, aber das hätte da, finde ich, nicht gepasst und deswegen hat man da sich doch getraut, einen sehr eigenen Weg zu gehen. Und man muss auch sagen, der Film gilt tatsächlich als so einer der, wenn nicht der, wenn, also als eine der besten Dokumentationen aller Zeiten und wenn nicht die beste Sportdokumentation überhaupt. Ja, also wenn man sich den angucken will, ich würde den auf jeden Fall sehr empfehlen und man guckt gleichzeitig auch noch ein, ja, ein bedeutendes Stück Dokumentarfilmgeschichte, kann man da gleichzeitig auch noch abhaken.
Das stimmt. Und da, man muss auch sagen, er ist zwar von 1994, aber er hat ja kein bisschen an Relevanz verloren, der Film, auch wenn er
Nee.
25 Jahre alt ist, noch älter.
Genau, man kann sich jetzt auch dann rückblickend auch nochmal, also vor allem jetzt, wenn man sich jetzt nochmal die aktuelle Situation in den USA anguckt, kann man wirklich sagen, dass also einfach ja wenig sich an Zuständen geändert hat, was es natürlich nicht weniger dramatisch macht.
So ist es.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir den Film auch abschließend besprochen, oder?
Ja, ich denke auch.
Und ja, wir haben, glaube ich, auch wieder gut überzogen.
Natürlich, wie immer, wenn wir einen Film besprechen.
Aber es gab ja heute auch mal doch einiges wieder zu sprechen und wir wollten auch mal wieder einen Film, über einen Film reden, weil wir das ja sträflichst vernachlässigt haben in den letzten Episoden und das eigentlich ja ein fester Aspekt sein soll. Immer schaffen wir es halt nicht, aber heute wollten wir das mal wieder unterbringen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die nächste Folge wird ja wahrscheinlich nicht allzu lange auf sich warten lassen, weil jetzt ist der Leerlauf der NBA ja mehr oder weniger vorbei, wenn jetzt schon die Free Agency und die Draft und so weiter losgeht. Von daher haben wir auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit noch genug Gesprächsstoff, bevor es dann im Dezember erst weitergeht.
Ja, das denke ich auch. Und sonst hatten wir auch noch mal ein paar Off-Topic-Ideen, aber da erfahrt ihr dann eventuell bei Zeiten noch mal von.
Mit Sicherheit. Auf unseren Social Media Kanälen wie Twitter und Instagram. Wie eh und je.
Genau.
Gut, dann beschließen wir das Ganze, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Und wir hören uns dann in möglichst kurzer Zeit wieder mit neuen Entwicklungen und bestimmt ganz vielen Trades und ja, neuen Themen rund um die NBA.
Ja, Mann, ich freue mich schon drauf. Alles
Alles
klar.
klar.
Dann würde ich sagen, mach's gut. und haut rein.
Ciao.